Mir geht es manchmal so, dass meine Gedanken anfangen zu kreisen. Das können bestimmte Personen sein. Ich hatte einen Streit oder bei der Arbeit, da ist ein Problem. Das verfolgt mich bis in die Nacht. Und dann bin ich nächtelang dran, das Problem zu lösen. Das lenkt mich bei der Arbeit ab. Das können auch dramatische Ereignisse sein. Vielleicht für Studenten eine Prüfung. Die Schüler, jetzt gerade das Abitur, vielleicht eine medizinische Diagnose. Fürchterlich, wenn man an nichts mehr anderes denken kann, als an den Kollegen, mit dem man Streit hatte, der einem tagtäglich querkommt, oder an die bevorstehende Operation. Aber wir können natürlich auch von was Schönem gefangen sein, wenn man verliebt ist. Kann man gar nichts mehr anderes denken. Ja, bei mir ist das schon eine Weile her, aber ist doch toll. Und da kommt es zum Ausdruck. Die Gedanken sind gefangen. Oder wenn man sich auf den Urlaub freut oder sich Sorgen macht. Wird es klappen in diesem Jahr? Was ist mit der Buchung? Und dann kann man sich nicht mehr auf das konzentrieren, was eigentlich gerade dran ist. Und wenn ich so jetzt gerade Nachrichten höre oder mich mit Leuten unterhalte, dann habe ich einen Eindruck, alle reden nur noch über Corona. Alles dreht sich um Corona. Ich will natürlich auch auf dem Laufenden sein. Ich will mitreden können. Will Bescheid wissen. Aber das Problem, zumindest meines, mit diesen kreisenden Gedanken ist, ich kann jetzt nicht einfach beschließen, da denke ich jetzt nicht mehr dran. Oder zumindest erst morgen früh um 7 wieder. Dann Schalter umlegen, jetzt denke ich wieder dran. Schön wär's. Und genauso wenig kann mir vornehmen, ich denke nicht mehr an meinen Chef. Der kann mich mal. Entschuldigung, ich rede nicht konkret von meinem Chef. Der vielleicht immer ungerecht zu mir ist, der mir keine Chance gibt. Oder auch Mitschüler, der mich immer lächerlich macht, jedes Mal, wenn er mich sieht. Die Gedanken kreisen. Vielleicht überrascht es dich jetzt, wenn ich jetzt den Bibeltext vorlese, über den ich predigen will. Ich habe ausgesucht aus Hebräer 12, nach der Übersetzung Neues Leben, die Verse 1 bis 4. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Bei den vielen Zeugen, die da am Anfang genannt sind, das bezieht sich auf das Kapitel 11. Ich habe jetzt den Anfang von Kapitel 12 gelesen. Da ist von einer ganzen Reihe von Personen die Rede, die im Alten Testament erwähnt werden, die in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott gelebt haben. Und gerade wenn ihr viel Zeit habt, zur Zeit zu lesen, mache ich euch Mut. Schlagt mal dieses Kapitel 11 auf, diese ganzen Personen aus dem Alten Testament, vergleicht das mit dem im Alten Testament, was über die steht und den Kommentar dazu, dann im Hebräer 11. Spannende Geschichte. Jetzt fragst du dich hoffentlich, was hat das jetzt aber mit den kreisenden Gedanken zu tun? Habt ihr wahrgenommen, was da steht? Wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert? Und da gehören mit Sicherheit auch diese kreisenden Gedanken dazu. Und der Satz geht ja noch weiter. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Und beim Thema Sünde, da haben eine Menge Menschen ein ganz grundlegendes Missverständnis. Die meinen, da geht es um Taten, die Gott verboten hat. Du darfst das nicht und Und sagen sie, wenn sie wieder ein Stück Torte zu viel gegessen haben, jetzt habe ich wieder gesündigt. Das ist doch gar nicht gemeint. Das mag zwar ein Aspekt bei der Sünde sein, aber nicht das grundsätzliche Problem. Mit Sünde ist in der Bibel vor allem ein Zustand gemeint. Am besten könnte man es mit Zielverfehlung übertragen. Ich habe einen Auftrag, den ich ausführen soll, mach's aber nicht. Oder eine Bestimmung, der ich nicht gerecht werde. Oder im Bild ausgedrückt, ich schieße mit einem Pfeil auf ein Ziel und es geht daneben. Zielverfehlung. Und dann ist es auch völlig egal, ob ich knapp vorbeischieße oder in die völlig falsche Richtung. Daneben ist daneben. Zielverfehlung. Hier in unserem Text wird das Bild von dem Wettlauf verwendet. Leichtathletik, ja, das gab es in der Antike auch schon. Und wenn ich es recht weiß, durften da keine Frauen zuschauen, weil da Männer nur nackt gelaufen sind. Und keiner dieser Läufer hat sich mit Kleidung behindert. Und schon gar nicht hat er einen Rucksack mitgeschleppt. Er hat auch nicht während dem Laufen mal spazieren geschaut, mal dahin, ach, da steht eine schöne Blume. Er war auf das Ziel fokussiert. Und wenn er das nicht ist, dann wird er seiner Bestimmung nicht gerecht. Zielverfehlung. Und wo ich schon bei den Missverständnissen bin, wenn da am Anfang steht, von Menschen, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, dann hat das nichts mit Fürwahrhalten zu tun. Ich glaube, dass morgen wieder die Sonne scheint. Das hat mit biblischem Glauben nichts zu tun. Glauben meint, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Wenn wir jetzt diese beiden Aspekte zusammenbringen, die Beziehung zu Gott, die deine eigentliche Bestimmung ist, die er als dein Schöpfer für dich vorgesehen hat, und das Verständnis von Sünde als Zielverfehlung, dann wird deutlich, dass alles, was dich davon abhält, diese persönliche Beziehung mit Gott zu pflegen, sinngemäß Sünde ist. Das deutsche Wort Sünde hat übrigens den gleichen Wortstamm wie das wenig gebräuchliche Wort Sund. Was ist ein Sund? Ein Sund ist eine Meerenge. Und da werden zwei Gebiete trockenen Landes voneinander getrennt. Das ist oft sehr schmal, aber dafür umso tiefer. Wie das deutsche Wort Sünde entstanden ist, das weiß ich gar nicht. Aber durch diesen Sund wird deutlich, was gemeint ist. Da sind zwei Dinge sehr wesensgleich. Wir Menschen sind nach Gottes Bild geschaffen, ihm wesensgleich, sollen eigentlich in Beziehung zueinander haben und sind doch voneinander getrennt. Die Bestimmung ist verfehlt. Zurück zu den kreisenden Gedanken. Egal, womit ich in Gedanken beschäftigt bin, was mich gefangen nimmt oder woran ich sonst gebunden bin. Alles, was den Platz in meinem Leben einnimmt, was Gott eigentlich sein möchte, das Zentrum, das Wichtigste, der Herrscher, das wird für mich als Ersatz von Gott zum Götzen. Und da muss sich jeder von uns hinterfragen, womit bin ich eigentlich den lieben langen Tag beschäftigt? Was nimmt meine Gedanken gefangen? Und das sind bei den meisten von uns gar keine massiven Abhängigkeiten, keine Suchtprobleme oder irgendwas, was ein Arzt oder Psychologe als krankhaft einstufen würde. Also ich gehe davon aus, dass diejenigen, die davon betroffen sind, sich auch Hilfe suchen und Hilfe bekommen. Aber wenn wir hier aufgefordert werden, alle Lasten abzulegen, die uns behindern, insbesondere die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken, dann werden wir auf diese unauffälligen Bindungen aufmerksam gemacht. Auf die Lasten, in die ich mich so leicht nebenbei verstricke. Meist merke ich es gar nicht. Und der erste Schritt ist dann, dass ich mir das bewusst mache. Wer oder was hat die zentrale Stelle in meinem Denken? Was nimmt die zentrale Rolle in meinem Leben ein? Ist es Gott? Oder hat sich so klammheimlich was anderes an ihm vorbei in den Vordergrund geschoben? Gerade weil sich zurzeit alles um Corona dreht, wage ich zu hinterfragen, ob die Antwort, die wir oft geben im Zusammenhang mit der Gesundheit, das ist die Hauptsache. Meinen wir das wirklich? Ist mir meine Gesundheit wirklich wichtiger als meine Beziehung zu Gott? Jetzt wird mancher zusammenzucken, ich werde es trotzdem sagen. Was wird es dir nützen, wenn du gesund stirbst, aber in Ewigkeit von Gott getrennt sein wirst? Wenn die Sünde zum bleibenden Zustand wird. Und nach dem ersten Schritt, nach dem Erkennen, müssen wir auch einen zweiten tun. Etwas an dem falschen Zustand ändern. Wir haben aber festgestellt, ich kann nicht einfach den Schalter umlegen. Mein Gehirn ist überhaupt nicht in der Lage, zu beschließen, etwas nicht zu denken, an etwas nicht zu denken. Das geht nicht. Und ich kann auch einen Zustand, ein Verhalten, das sich eingeprägt hat, auch nicht so von jetzt auf nachher einfach abstellen. Ich kann es nicht. Aber Gott hat doch, Gott sei Dank, auch unser Gehirn erschaffen. Er weiß doch, wie wir ticken. Dass es nicht mit einem einfachen Appell getan ist. Denk an nichts mehr anderes als an mich. Das geht nicht und er macht es auch nicht. Moment, höre ich da manche Bibelkenner so im Gedanken sagen. Steht da nicht im ersten Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst neben mir keine Götter haben? Oder im Neuen Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und deiner ganzen Kraft lieben? Zwischenbemerkung. Ich habe da gerade aus Markus 12 zitiert und da wird wieder aus dem Alten Testament zitiert. Lest das nach, in welchem Zusammenhang das steht mit dieser absoluten Liebe zu Gott. Und da wird deutlich, kein Mensch ist in der Lage, dieses Gebot zu erfüllen. Und das macht Jesus an dieser Stelle deutlich. Und dann sind wir wieder an diesem Punkt, wir verfehlen die Bestimmung, die Gott für uns hat, ihn absolut zu lieben. Beim Thema Sünde. Und zu den 10 Geboten. Wir haben fast alle das gelernt, dass da steht, du sollst, du sollst, du sollst. Aber ich habe mir den Spaß erlaubt, könnt ihr gerne auch machen, mal im Internet-Übersetzungsprogramm das einzugeben, dieses du sollst nicht töten, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Wenn man das ins Hebräische übersetzt und übersetzt, dann kommt nie sollst raus, sondern dann kommt raus, du musst oder du wirst neben mir keine Götter haben oder du musst neben mir keine Götter haben. Und dann wird aus dem Gebot eine Verheißung. Du musst nicht mehr jedem Götzen nachlaufen. Ich muss nicht mehr jeden Gedanken denken. Ich muss nicht jedem Gerücht glauben. Ich werde nicht von jedem Zeitgeist getrieben. Dann wird das Gebot zur Befreiung. Und welches Rezept gibt uns hier der Hebräer 12, wie wir diese Lasten ablegen, die uns umstricken? Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Nochmals, von dem unser Glaube abhängt, bedeutet, von dem unsere Beziehung zu Gott abhängt. Überhaupt nicht von dem, was ich tue oder nicht tue, sondern von dem, was Jesus für mich getan hat und was ich durch Jesus bin. Also was sollen wir tun? Unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Damit ist nicht gemeint, dass wir ein Bild anschauen, auf dem abgebildet ist, wie sich Jesus vorstellt. Sondern wir sollen unser Denken aktiv auf Jesus ausrichten, über sein Leben auf der Erde nachdenken, über sein Reden und sein Handeln, über sein Sterben, seine Auferstehung, seinen Status, den er jetzt als Richter und Regent an der Seite des Vaters hat. Nun sitzt er auf der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Er ist der Richter, der jede Klage, die gegen uns vorbringt, als unzulässig abweist. Und er sagt, ich habe das doch längst erledigt. Er ist der Herrscher des Universums, der sagt, kein Virus darf die Herrschaft der Erde übernehmen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann führt es mich zur Dankbarkeit und zur Anbetung. Und wenn meine Gedanken wieder anfangen zu kreisen, egal warum, dann nimm doch mal deine Bibel zur Hand, lies es nach. Oder die jungen Leute, die starten ihre Bibel-App, Smartphone, egal wie, aber tu's. Lies über das Leben Jesu nach. Das ist ganz praktisch mal die Anregung, was es heißt, Augen auf Jesus gerichtet halten. Wie gesagt, es funktioniert nicht, einfach zu beschließen, etwas nicht zu denken. Aber es klappt, wenn man beschließt, an etwas Positives zu denken, an ein schönes Erlebnis, es in Erinnerung zu rufen. Probier es einfach mal aus. Aber bitte, setz jetzt nicht an den einen Götzen den anderen, indem ich mich in irgendeine Traumwelt verliere. Und wir sollen auch nicht aufhören, überhaupt zu denken. Jeder von uns hat seine Aufgaben, hat seine Arbeit, bei der er nachdenken muss. Aber stell dein Denken unter die Herrschaft Gottes. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, Heiligung. Das meint nicht, ich bin perfekt. Das heißt, etwas unter die Herrschaft Gottes stellen. Wenn du dann mit allen vier Evangelien durch bist, über das Leben Jesu, dann gibt es noch eine Menge anderer spannenden Geschichten in der Bibel oder eine andere Übersetzung. Ich kann auch empfehlen, Biografien zu lesen. Da ist ja von diesen Zeugen die Rede, die ein Leben im Glauben geführt haben. Wörtlich steht da die Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Also ich komme da immer wieder ins Staunen drüber, was Gott tun kann. Ich komme mir dann oft so klein und unwürdig vor. Und doch ist es ein Weg, wie ich verhindern kann, dass ich mich in meinen kreisenden Gedanken verstricke. Und lass dir vor allem nicht einreden, dass du es sowieso nie schaffen wirst. Wir verstricken uns leicht und oft, aber Jesus macht uns doch frei. Rede es dir vor allem nicht selber ein, dass du es nicht schaffst. Du musst es nicht schaffen. Darauf kommt es nämlich gar nicht an. Was steht da in Hebräer 12? Unser Glaube hängt vom Anfang bis zum Ende von Jesus ab. Ich werde jetzt beten. Das ist auch eine Möglichkeit, Lasten wirklich vor Gott zu bringen. Auch diese Bindungen, auch die Gedanken, die ich nicht los werde. Und dann habe ich noch drei Gedanken zum Weiterdenken. Die werden dann anschließend auch noch eingeblendet, wo jeder dann auch für sich noch ein bisschen weiterdenken kann. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du der Herrscher der Welt bist, der Herrscher des Universums. Und ich will mich ganz bewusst wieder neu an diesem Morgen unter deine Herrschaft stellen. Und du weißt um die Bindungen, die bei mir da sind, die gar nicht bewusst sind und die doch da sind, die Bindungen bei jedem Einzelnen von uns. Danke, dass wir deinen Sieg, den du dort am Kreuz von Golgatha erkämpft hast, in Anspruch nehmen können. Und danke, dass durch deine Auferstehung wir an deinem Sieg auch teilhaben dürfen. Amen. Die drei Gedanken, eigentlich Fragen. Das erste, was ist aktuell das Thema, das deine Gedanken gefangen nimmt? Das zweite, möchtest du davon loswerden? Das ist deine Entscheidung. Und das dritte, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, welche Strategie schlägst du ein, mehr auf Jesus zu sehen?
Ja, wir sind am Ende angekommen und wir wollen euch auch ganz bewusst mit dem Segen Gottes in diesen Tag oder in die Zeit des Tages, die noch übrig ist, entlassen und in die neue Woche, die vor uns liegt. Und ich bin dankbar, dass ich euch das zusprechen darf, weil nicht ich kann euch segnen, aber Gott will dich segnen. Und so segne dich Gott, dein Vater, der dich liebevoll erschaffen und erdacht hat. Und es segne dich Gott, der Sohn, der für dich ans Kreuz gegangen ist und der dich erlöst hat. Und es segne dich der Heilige Geist und er leite und lenke deine Gedanken, deine Worte und deinen Weg. Amen. Und jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.